Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Zava und Absilon. Und mit beiden wollen wir darüber reden, wie wichtig heute für Künstler und Künstlerinnen Promo-Moves sind oder die Fokussierung auf die eigene künstlerische Entwicklung. Und was für einen Einfluss hat das eine auf das andere? Und wie schafft man es dort, am Ende wirklich Künstler zu bleiben? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Dem Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrasen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Emma, du bist nicht Yannick.
Ich bin nicht Yannick, ja. Ist dir sehr gut aufgefallen.
Ja, das macht meinen Ablauf hier, so bringt es durcheinander. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt immer Yannick doof vollquatschen, ihm mit irgendwelchen sinnlosen Fußballanekdoten kommen und übers Wochenende quatschen.
Brauchst du bei mir nicht machen.
Nee, wir haben, insofern verwirrt es mich ein bisschen, weil du bist ja eigentlich bei Love and Hate mit mir an der Seite und wir versuchen da Down und Bass ein bisschen im Zaum zu halten. Ich freue mich sehr, dass du heute mir hilfst, diese wunderbare Folge Stammtisch hier über die Bühne zu bringen. Bist du motiviert?
Ich bin super motiviert. Ich freue mich sehr.
Ja. Es ist ja nicht Home-Turf, ne? Das heißt, wir müssen hier mal gucken, wie unsere Gäste heute so drauf sind, ob hier irgendjemand besonders ausufernd mit uns quatscht. Ich bin gespannt, wen die Redaktion ausgewählt hat. Ihr wisst das natürlich, Cover und steht alles schon, aber trotzdem gehört das zur Einleitung. Emma, erzähl mal bitte, wer heute dabei ist.
Ja, wir haben heute zum einen Absilon mit als Gast aus Moabit, ist dort aufgewachsen, macht bereits seit 10 Jahren Musik bzw. textet und genau, ist vor allem seine Musik sehr politisch provokant, wütend auch und ja, heute der erste Gast.
Moin.
Was geht? Moin. Freut mich, dass ich da sein darf, dass er mich denkt.
Du kannst ja schon mal von einem Punkt sicher sein, durch diese Attribute, die eben genannt wurden, in der Redaktion spricht man sehr oft über dich. Du bist immer
das
sehr oft Thema.
Und
sicherlich deshalb auch ein schöner Ansatz. Was für den zweiten Gast auch so gilt, und das ist?
Genau, als zweiten Gast haben wir Xaver aus Berlin-Charlottenburg mit einem, ich würde sagen, sehr krassen künstlerischen Background, was so die Familie angeht, kann ich hier lesen. Und genau, hat Texte erst auf Englisch, dann auf Deutsch und ist auf jeden Fall auch gut im Berliner Underground vernetzt. Und ja, hat vor kurzem auch zusammen mit Absilon den Track Zahnfleisch rausgebracht. Und genau, heute bei uns.
Auch aktuelles Debütalbum, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne, gerne. Ihr wisst, ihr seid ja beide, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, ihr seid ja jahrelange Fans und Freunde vom Backspin Stammtisch. Deswegen wird es für euch ein leuchtes sein, heute mit in diese Runde einzusteigen. Wir wollen mit euch über natürlich die Themen sprechen, die ihr mitgebracht habt, da freue ich mich nachher drauf, weil das immer für mich so ein kleiner, also es gibt vielleicht manchmal Themen, über die haben wir schon mal gesprochen, euer Blickwinkel darauf ist aber der mich nachher wahnsinnig interessiert. Wir wollen aber euch hier in dieser Runde als allererstes ein bisschen dadurch weichklopfen, dass die Redaktion ein Thema mitgebracht hat, über das ihr mit uns reden wollt. Emma, was hat die Redaktion sich als Leitfrage der Woche überlegt?
Ja, diese Woche geht es vor allem darum, wie wichtig eigentlich Moves und künstlerisches Auftreten neben der Musik sind. Gerade jetzt in der Generation von neuen, jungen KünstlerInnen wird immer mehr so ein Gesamtkonzept geschaffen und es wird eben sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt und trotzdem aber irgendwie so ein simples Bild dargestellt. Die Promo-Moves sind irgendwie weniger, aber dafür gezielter und genau, jetzt ist im Prinzip die Frage, wie wichtig ist euch das? Wie wichtig ist das in der Deutschrap-Szene?
Das ist etwas, worüber wir auf jeden Fall Leute sprechen müssen. Habt ihr schon einen ersten Impuls dabei? So, also ihr wisst, wir kommen aus, gerade in der letzten Dekade, würde ich sagen, in Deutschrap, wo Promo-Phase sein Vater unterwegs war. Ich glaube, die längste war mal irgendwie ein Jahr, die geplant wurde. Und da ging es auch sehr oft darum, Schauplätze neben der Musik zu schaffen. Wie steht ihr generell diesem Teil eures Geschäftes gegenüber?
Soll ich zuerst?
Nicht immer fragen, einfach rein. Ich sag doch Stammtisch. Du nimmst dein Getränk, setzt dein Getränk ab, haust auf den Tisch und jetzt geht's los.
Also ich finde, es spielt eigentlich immer schon eine Rolle so. Es kommt halt drauf an, wie man so die Grenzen setzt. Früher war es halt so, sein Outfit und seine Kette und seine Schuhe und das Coverart und alles war ja immer sozusagen schon die Entscheidung vom Artist selbst. Auf einer gewissen Ebene so. Und jetzt ist das halt weitergeführt so an auf Flyer, Musikvideos, weißt du, die ganzen den Single Rollout und so, das aber das immer noch sozusagen. Das hört sich scheiße an, aber wenn man es hört sich scheiße an, aber wenn man es als Produkt beschreibt, so ist halt nur so Produktmarketing, Produktmanagement und wie man dieses Produkt halt am besten darstellt und was für Produkte man hat, die halt alle gut zusammenpassen. Aber von der anderen Seite ist es halt auch einfach Ästhetik und es ist was Künstlerisches und es gehört eigentlich immer schon zum Rap so. Und das kann man bei vielen Artists zum Beispiel, selbst bei Jay-Z oder so, die Covers passen alle zusammen, es ist alles so eine Ästhetik und alles ein Produkt, weißt du so. Und deswegen finde ich so, es ist mies wichtig eigentlich und es kommt halt erst langsam so richtig an den Punkt, wo es so wirklich an das volle Potenzial rankommt, so mit dem Internet und solche Sachen, finde ich. Ich finde es eigentlich recht positiv.
Ja, auf jeden Fall good points. Und ich würde sagen, so was mich immer als Fan am allermeisten freut, ist so bei sehr etablierten Künstlern, wenn man vielleicht so eine Woche vorher weiß, okay, der droppt jetzt ein Album, keine Ahnung, bei Tyler, der macht das manchmal, oder Frank Ocean, also so unexpected shit, der dann droppt, freut mich als Fan natürlich immer am krassesten. Aber ich glaube, das können sich nur so ultra große etablierte Acts erlauben und sehr viele müssen halt irgendwie als sozusagen Aufbau zu einem Project, sei es jetzt eine EP, sei es ein Album, irgendwie Promo dazu bringen, einfach um mehr Leute zu erreichen, weil man will ja nicht einfach, also so, es gibt ja, ne, in Deutschland kann es vielleicht Pascha machen mit seinem Tape so, aber es gibt in Deutschland auch sehr wenige Artists, die, glaube ich, einfach so ein Tape droppen können und es juckt, oder es die Leute checken oder die Leute bekommen es mit so. Und es wäre auch ein bisschen schade immer, oder es ist auch schade um die Songs, wenn man einfach nicht promotet, sondern einfach die Songs rausballert, das ist dann auch, wird dann der Musik nicht gerecht, meiner Meinung nach. Und ja, Nico, du meintest ja so, ne, Deutschrap war ja auch lange dafür bekannt, sehr eklig lange und bisschen cringe Promophasen zu haben, auf jeden Fall, so Kollega-Era und so weiter, kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, so mit 20.000 YouTube-Vlogs und so, fand man damals schon lustig so, ich glaube aber, das ist so ein bisschen vorbei, und ich glaube, es gibt immer noch so ein bisschen zwei verschiedene Schienen, oder es gibt mittlerweile vielleicht so ein bisschen zwei verschiedene Schienen, so vor allem, wenn man auch im Berliner Underground unterwegs ist, ist es so ein bisschen diese eher minimalistische, jetzt nicht so ultra aktiv bewerben von Stuff nach außen hin und eher so ein bisschen die Distanz bewahren oder die Mystik um einen herum so bewahren mäßig, wenig Interviews geben, wenig so ein Stuff machen und einfach raushauen und die Leute, die checken dann schon so. Und aber vor allem im Mainstream ist auch viel weiter verbreitet halt sehr aggressives Marketing einfach auf verschiedenen Ebenen, so bezahlte TikTok-Videos von Influencern, die dann deinen Song performen und dazu tanzen, so. Also die Range geht da, glaube ich, sehr weit und verändert sich sehr stark auf jeden Fall.
Wie ist das eigentlich so? Ihr habt ja an irgendeinem Punkt in eurer Karriere, habt ihr Mucke gemacht und an irgendeinem Punkt habt ihr gedacht, okay, aus Mucke kann man vielleicht auch, ich nenne das, muss ich einmal so nennen, ist ein Business draus machen. Also, dass es irgendwann vielleicht zum Beruf wird, man unterschreibt einen Vertrag, man wird Berufsmusiker. Könnt ihr so ein bisschen an diesen fließenden Übergang erinnern, wann es dann auch darum ging, über das Produkt, Produktkünstler mehr nachzudenken? Oder macht ihr das bis heute nicht? Oder macht ihr das schon seit Sekunde eins? Wie war das bei euch?
Also bei mir, glaube ich, ich hatte es eigentlich schon immer so, als ich angefangen habe, so zu rappen und angefangen habe, so Songs zu releasen auf Soundcloud, die eigentlich auch nur für so Leute aus meiner Schule waren oder so, das waren so die einzigen, die es gehört haben damals, ich habe auch auf Englisch gerappt und so. Selbst da habe ich mir so Gedanken gemacht, wie sieht jetzt das nächste Cover aus und wird das alles zusammenpassen und wird es geil aussehen und werde ich ernst genommen, weißt du, ich meine so. Und wenn man halt kein richtiges Produkt ist, dann wird man auf gewisse Art und Weise auch nicht wirklich von der Masse ernst genommen und das ist ja auch wichtig einfach so, weißt du? Man will natürlich auch wissen, dass Leute einen feiern oder dass man es aus dem Grund macht. Also wenn es keiner hört, dann gibt es eigentlich keinen Grund, die Mucke zu machen, meiner Meinung nach. Weil Kunst ist ja immer ein Austausch so, immer ein Dialog zwischen den Betrachtern und dem Creator so. Aber vor allem so, als ich auf Deutsch angefangen habe, hat es dann wirklich angefangen, wo ich mir wirklich die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, wie das Video jetzt gecolorgraded ist oder so, ob es alles zusammenpasst. Aber ich meine, weniger übers Marketing, aber eher so einfach über das Produkt, dass es ein schlüssiges Produkt ist, weißt du, ich meine?
Ja, man, also auf jeden Fall auch war das bei mir auch so ähnlich, sag ich mal. Ich habe auch irgendwie länger, also ich, beziehungsweise es war ein bisschen anders im Sinne von, ich habe lange halt Texte geschrieben oder so Demos aufgenommen, so ein paar Jahre vorher auch schon, die aber nie rausgekommen sind, auch nicht auf Soundcloud oder so. Und mein Ziel war es irgendwie schon von Anfang an, dass wenn was rauskommt, dass dazu halt diese gewisse Ästhetik dann auch mit den Videos und Covern und so weiter besteht und dass irgendwas ist, worauf man auch künstlerisch stolz sein kann, was man auch irgendwie mit Stolz nach außen trägt und gleichzeitig den Anspruch hat, weil man davon überzeugt ist, dass es geile Kunst ist, die man macht so und von sich selbst überzeugt ist, dass man auch den Anspruch hat, dass es viele Leute erreicht und nicht einfach so untergeht oder einfach in die Welt gesetzt wird und wenn jemand drüber stolpert, dann cool und sonst juckt es mich nicht, sondern dass man auch irgendwie an sich selbst den Anspruch hat und an die Kunst den Anspruch hat, dass es irgendwie viele Leute erreicht und irgendwie glaube ich, gibt es keine in der Musikindustrie, aber auch so generell in unserem System, in dem wir leben, jetzt keine Möglichkeit, dass die Musik viele Leute erreicht, ohne dass man sich zum Produkt macht, was auf jeden Fall auch ein bisschen kacke ist so. Und ich glaube, viele Künstlerinnen und Künstler haben auch ein Problem damit, dass sozusagen die Musik und man selber immer als Produkt gehandelt wird, sozusagen. Aber ich glaube, das ist leider momentan so die Art und Weise, wie Musik sich verbreitet und Produkt kann man ja auch ein bisschen so verstehen. Also ich benutze das Wort immer nicht so gerne, aber einfach vielleicht eher so Persona, also irgendwie sowas, irgendwie so was in, wie Xaver meinte, so ein Gesamtbild hat, so eine Gesamtaußenwirkung, die nicht nur die Musik ist, sondern auch können auch irgendwie Promo-Aktionen sein, können irgendwie die Art und Weise, wie man sich kleidet sein, können die Leute, mit denen man featured oder mit denen man rumhängt sein, können die Musikvideos sein, dass das alles diese Künstlerpersona und diesen Charakter irgendwie aufbaut. Und das ist meiner Meinung nach aus einer künstlerischen Perspektive auch wichtig. Also so auch fernab von diesem Produkt denken, so was man nur vermarkten möchte, sondern auch aus einer rein künstlerischen Sicht finde ich das geil, dass es so Künstlerpersonas gibt und so eine bestimmte Aura bestimmte Künstlerinnen und Künstler umgibt, so, und das finde ich geil, so.
Ich finde es auch super wichtig, also keine Ahnung, ich glaube, es treibt die Kunst weiter, es gibt bessere Rapper als je zuvor, ganz ehrlich, so. Kendrick rappt jedes Mal, wo er mit Mucke rauskommt, besser. Und er sieht jedes Mal anders aus. Und ich finde, bei den geilsten Rappern sieht man immer so, die machen sich voll Gedanken. Jedes Mal, wenn die anfangen, Musik zu droppen, sehen die aus wie ein anderer Mensch. So, weißt du? Und ich finde, das
Tyler auch, Digga.
Tyler auch, genau. Und eigentlich alle Goats, so selbst Drake, so, weißt du, alle verändern das Aussehen, verändern das Produkt ein bisschen und zeigen, guck mal hier, ich habe was Neues. Jetzt ist new and updated, so. Und die Musik wird, also das kann man jetzt vielleicht bestreiten, so, aber die Musik wird in der Regel, glaube ich, auch besser dadurch. So. Ist immer eine Erweiterung. So.
Ich mag voll die Haltung, die ihr da drin habt. Ich stelle mir das heute schwieriger denn je vor, die zu behalten und die so ein kleines bisschen zu schützen, weil man
was
ja schon...
Was denkst du denn?
Was meinst du?
Was denkst du denn dazu?
Ja, ich mag das und ich merke auch immer wieder, dass nach so vielen Jahren Künstler beobachten, ich am ehesten in meinem privaten Konsum bei denen bleibe, die genauso handeln, wie ihr es beschreibt. Die dann am Ende vielleicht auch Musik machen, die ein bisschen länger bleibt als für eine gewisse Anzahl von Chartwochen, für das Jahr, für den Peak, auf den es geplant wurde. Und ich dann auch ein inneres Zwiespalt habe aus, natürlich ist es mein Job immer gewesen, Künstler und Künstlerinnen zu ihrer Arbeit zu interviewen. Aber es auch irgendwie ganz interessant ist, obwohl ich es manchmal nicht sinnvoll finde, wenn zu viel geredet wird, manchmal aber auch schade finde, dass man gar nicht redet über das, was passiert, sondern die Kunst an sich sprechen lässt. Und gerade heute finde ich es, dass vor allem für junge Künstler und Künstlerinnen, kann ich mir vorstellen, noch ein ungleich schwieriger Weg, denn der Druck in diesem ganzen Business ist halt ein anderer. Es wird viel gesigned, es wird viel Hoffnung auf den nächsten Hit gelegt. Wir leben von Streaming-Plattformen, von Platzierungen, die dort stattfinden sollen. Und dem entgegenhalten, dass man sich und seine künstlerische Integrität halten möchte und versuchen möchte, das irgendwie auch konsequent durchzuziehen, gegen vielleicht das, was ein Label von einem möchte oder so, kann ich mir als Künstler, gerade junger Künstler, unheimlich schwierig vorstellen. Habt ihr da mal Druck verspürt, dass der Weg, den ihr geht, der richtige falsch ist, falsch formuliert hier, aber dass ihr da Gegenwind verspürt für das, was ihr vorhabt mit den Leuten, mit denen ihr arbeitet, oder habt ihr früh den Freiraum bekommen, genau so zu machen, wie ihr wollt?
Naja, also ich finde, es gibt immer Kompromisse so. Das ist Teil vom Leben, so wenn man mit anderen zusammenarbeitet, gibt es halt immer Sachen, wo man sich irgendwie einigen muss. So. Man kann halt nicht immer genau das haben, was man vielleicht möchte. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es auch nicht immer das Beste, genau das zu haben, was man am Anfang wollte oder so. Aber im Prinzip so fühle ich mich relativ frei und ich fühle mich relativ gut. Und ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass ich auch sehr früh damit angefangen habe und auch sehr früh damit angefangen habe, so mir diese Gedanken zu machen und so. Es gibt auf jeden Fall Druck, aber ich glaube, es ist gesund. Keine Ahnung, es hilft irgendwie, gute Sachen zu bauen und sich wirklich ernst zu nehmen. So.
Ist der Marktdruck der dich antreibt oder der künstlerische Druck von außen, im Zweifel vielleicht durch die Vergleichen und das, was andere geiler machen?
Keins von beiden, wirklich. Also das sind jetzt nicht wirklich die Sachen, wo ich Druck spüre. Also ich finde, ich war halt immer so einer, der ein bisschen gegen den Mainstream, ich denke halt immer ein bisschen gegen den Mainstream, so alles, was sehr beliebt ist, finde ich fast immer automatisch scheiße. und dann, keine Ahnung, so von den Kollegen, so es gibt Kollegen, die ich wirklich sehr respektiere, so zum Beispiel wie Absalon. Oder so ein Monk oder so, weißt du, es gibt Leute, zu denen ich wirklich aufschaue und so, die ich wirklich sehr geil finde, aber das hilft mir eigentlich auch immer so, es ist einfach Inspiration und man fühlt sich gut, dass man in der richtigen Ära geboren ist, so, weißt du, dass man im richtigen Umfeld ist und dass die geilen Leute auch dabei sind. Es macht es viel spannender irgendwie.
Ja, Mann, Digga, auf jeden Fall. Christian Herz, kann ich nur zurückgeben und so, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, so mäßig, dass man in einer geilen Era gerade in Deutschland Musik machen kann, so musikalisch, dass es einfach auch außerhalb des Mainstreams oder jetzt, ne, was vielleicht zahlenmäßig sich zwar im Mainstream bewegt, aber irgendwie trotzdem kulturell und künstlerisch irgendwie geil ist, meiner Meinung nach. Da gibt es irgendwie viel gerade in Deutschland und ich glaube, es geht auch oft unter in diesen Diskussionen, also auch schon immer, glaube ich, wenn man so über ja Musik verkommt und wird nur zum Produkt und wird immer kürzer und immer schlechter und immer mehr Plastik, dass durch, keine Ahnung, ne, jeder kann jetzt zu Hause ein Mic nehmen und produzieren und machen, dass einfach die Menge und die Bandbreite einfach viel, viel größer wird und dass es unterhalb oder außerhalb des Mainstreams so viel krasse Mucke gibt, die man entdecken kann und die es einfach gibt. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde aber schon, also so bei mir, ich glaube, das ist auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich, also auch immer, wenn wir quatschen, Digga, du bist auf jeden Fall immer sehr entspannt, glaube ich. Ich glaube, so was so Zahlen angeht, ne, sei es jetzt Spotify-Streaming-Zahlen oder dieser Druck, der muss gar nicht von so Label-Leuten direkt kommen, die sagen, ey, wo ist denn dein viraler TikTok-Hit, sondern so, es ist einfach so, man spürt ja die Industry, wie was erfolgreich ist, ne, was irgendwie zu einem Hit wird, wie es zu einem Hit wird, das bekommt man ja irgendwie schon mit. Und das, glaube ich, macht einfach automatisch so einen Druck auf einen Künstler, auf einen jungen Künstler, der noch nicht etabliert ist, der sich auch überlegt, irgendwie, wie kann ich mehr Leute erreichen, ne? Auch aus einer künstlerischen Sicht, aber auch aus einer Sicht so, ey, wie kann ich irgendwie langfristig mich etablieren im Game und irgendwie, dass man da schon, also ich würde schon sagen, dass man einen krassen Druck hat, Content zu produzieren und irgendwie Sachen rauszuhauen und virale Momente zu kreieren, so. Also diesen Druck gibt's, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht halt sehr krass darum, wie man damit umgeht und inwiefern man sich dabei von sich selber entfernt, von seinen eigenen Künstlerpersonen. Ich glaube, man kann diese Plattform und diesen Content auch kreieren, authentisch als man selber. Aber ich glaube, man kann auch sich da irgendwie verformen. Und da besteht, glaube ich, schon eine Gefahr für viele junge KünstlerInnen, die einfach sehen, wie schnell und wie auf welche Art und Weise Sachen erfolgreich werden können auf einmal. Und dass man dann sowas eher imitiert, als sein eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, das ist halt so dieses, ne, was du meintest, Nico, dieses Nachhaltige versus Kurzfristige ist nicht immer so. Also ich würde nicht sagen, also es gibt auch voll viele Leute, die ein TikTok-Hit haben, aber langfristig als Künstler sich auch etablieren und zu Recht auch etablieren, so. Aber es gibt auch voll viele, die haben nur dann einen Hit, ne? Und dann ist so, da ist nichts, was man noch so füllen kann oder was langfristig da ist. Und bei mir zum Beispiel merke ich so, trotz diesem Druck, dass man irgendwie seine ästhetische Schiene fährt und nicht auf irgendwie so Hits geht oder Mainstream-Hits geht, jetzt so auf Krampf, ne? Sondern einfach die Musik macht, die man machen möchte und da mit seinem Team geile Ästhetik liefert in allen Bereichen, dass das auch gesehen wird schon von irgendwie den Leuten. So, das freut mich auf jeden Fall. Da war ich mir vor einem Jahr, als der erste Song kam, auch noch nicht sicher, ob das möglich ist in Deutschland. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute das auch appreciaten und es auch viele Leute gibt, die irgendwie so genau das feiern, dass man halt irgendwie diese Künstlerpersona hat. So.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr spannend, euch dabei zuzuhören. Es tauchen viele Fragen für mich auf, die ich eigentlich noch dazwischenlegen möchte. Aber Emma, ich leite mal anders ein. Emma, denn du sprichst ja auch über ein paar Sachen, die ja auch das aktuelle das Business, die Art und Weise von Konsum, wie man Musik heute wahrnimmt, alles hast du schon mit reingeworfen. Emma, ich möchte von dir mal wissen, interessiert dich eigentlich grundsätzlich mehr die Musik von einem Künstler oder einer Künstlerin oder auch die Persönlichkeit dazu?
Ich würde sagen, so grundsätzlich steht im Vordergrund für mich schon immer die Musik. Also wenn du scheiß Musik machst, so, dann ist mir auch egal. Aber ich finde die Persönlichkeit trotzdem mega wichtig. Und klar interessiert mich das total, sonst würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht hier sitzen, sonst würde ich keine Interviews machen, wenn mich nicht die Person hinter der Musik interessieren würde. Also ich finde das schon wichtig. Aber ich finde es tatsächlich auch, so wie es gerade gemacht wird, dass man eben nicht diesen Overload an Promo-Phasen und man bekommt irgendwie jede Woche was von den Leuten so auf Instagram so aufs Auge gedrückt, hier streamt meine neue Single, mein Album, was weiß ich, finde ich auch entspannter. Also ich finde es auch cool, so, ja, was die beiden eigentlich schon gesagt haben, so ein bisschen dieses Mystische noch mit drin zu behalten und nicht ganz so viel von sich preiszugeben, finde ich tatsächlich ist ein sehr guter Mittelweg an der Stelle. Aber klar, im Ende ist natürlich die Musik das, was zählt, auch für mich, denke ich.
Also das Spannende daran finde ich auch an dem, was du zum Beispiel über Viralität heute gesagt hast, also was ja wichtiger denn je ist, um irgendwie dann auch deinem Geschäft und deinem Vertragspartner entsprechend Business machen zu können, dass ein viraler Hit manchmal vielleicht auch unablässlich ist, um Erfolg zu haben. Mir ist schon oft aufgefallen, dass es dann dadurch, dass du den Hit hast, und du hast ja eben selber gesagt, es gibt auch Leute, wo sich dann künstlerisch daraus trotzdem oder da drumherum eine künstlerische Identität entwickelt und manche haben halt nur diesen einen Hit. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass dieses virale Hit fast manchmal wie ein Ballast sein kann für Künstler und Künstlerinnen, weil man dann genau für diesen einen Song wahrgenommen wird und nicht für das drumherum, was man vielleicht alles noch schafft. Das ist im Zweifel wieder dann Fluch und Segen zugleich. Also habt ihr also... Ja, das, aber die Frage ist bescheuert. Ich stelle sie trotzdem, weil sie mir gerade... Habt ihr Sorge davor, mal einen zu großen Hit zu haben, der dafür sorgt, dass so frei nachdem Leute, die ihr vielleicht gar nicht wollt, euch und eure Musik bewerten?
Voilà, ne.
Ja, das finde ich aber auch total spannend. Und das ist total, weil am Ende des Tages geht es ja schon darum, dass man Leute erreicht mit seiner Musik. Und ich bin so ein bisschen geschult daraus, je authentischer die Person dahinter ist, desto mehr toucht sie mich auch mit ihrer eigenen Musik. Da komme ich natürlich noch auch aus der Zeit, wo ich die Leute gerne auch an ausführlichen Gesprächen höre. Das Mystische heute macht es natürlich aber auch nicht weniger spannend. Sabah, du hast da im Prinzip selber ein ganz gutes Thema mit reingebracht, was jetzt theoretisch mit dahinter passt. Ne? Du wolltest ein bisschen über Künstler oder Kunstfigur sprechen. Kannst du es mal kurz ein bisschen erläutern?
Ja, das habe ich sozusagen, also ich habe voll lange drüber nachgedacht, was ich für ein Thema reinschreiben soll. und habe mich ein bisschen so gefühlt wie in der Schule.
Ja, sehr gut. dieser Stammtisch ist auch manchmal ein bisschen wie das.
Ja, was auch geil ist auf jeden Fall, vor allem so, wenn man die richtigen Themen hat, die auch einen interessieren. So. Ja, so für mich ist es halt eine voll interessante Frage, die ich mir voll oft stelle. So. Ich, vor allem in letzter Zeit, so in den Songs, die jetzt, also in der EP, die gerade rausgekommen ist, rede ich so ein bisschen mehr so über so persönliche Sachen. Und jetzt in der Mucke, die ich auch jetzt gerade mache, auch sehr viel so. Ich rede halt viel über mich selber und viel so über mein Weltbild und wie es mir geht und so. Und da fühle ich mich so fast ein bisschen zu offen. Und ich denke mir so ganz oft so eine Kunstfigur, so ein Schild um mich rum, so ein Schutzschild oder so wäre halt schon geil. Und es auch so bei ein paar Kollegen so sehe ich, dass die das ein bisschen mehr so machen und dass sie halt nicht so viel preisgeben von sich selbst. Hört ihr mich?
Ja, du hast ein kleines bisschen Internetprobleme, aber die fangen wir auf.
Okay, geil. Also ich mir dann ganz oft denke, so, es wäre halt schon geil, das ein bisschen so einzuschränken, so. Aber dann denke ich halt wirklich so an Hip-Hop, die Hip-Hop-Gesetze, die mich wirklich damals inspiriert haben, damit anzufangen zu rappen, so. Und so, keep it real und so, das kommt mir immer wieder in den Kopf, so. Ich muss einfach genau das sagen, was ich wirklich empfinde, so. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Kunst an der Sache, aber gleichzeitig, keine Ahnung, Kunstfigur macht auch Spaß und ich find's auch interessant, so manchmal in so Personas reinzuschlüpfen, so, keine Ahnung, ja, so, keine Ahnung, so vielleicht so OG Kimo-mäßig, wo er so ein ganzes Album macht, wo er halt so verschiedene Perspektiven erläutert, die vielleicht jetzt nicht seine sind, aber trotzdem sehr interessant sind, weißt du? Oder keine Ahnung, vielleicht so wie ein Shiagu, der so, weißt du, mit Maske und das ist auch was zum Beispiel sehr beliebt ist in Deutschland, so Maskenrapper, die halt, wo halt nur die Musik und nur das Produkt selbst so im Vordergrund steht und wo es auch wirklich sehr gut gemacht ist, aber die Person selbst vielleicht nicht ganz so wichtig ist, weißt du, ich meine?
Ich bin mal gespannt, Absinthe, was du gleich dazu sagst. Der erste Impuls, den ich dabei immer habe, ist, und das geht ein bisschen über die Grenzen von Hip-Hop hinaus, selbst dort ist es so, dass ich immer merke, Musik, die mich persönlich toucht und die wirklich so groß ist, dass sie auch so ein bisschen echt Generationen oder Dekaden überleben kann, passiert immer dann, wenn Künstler und Künstler mich so nah an sich selber ranlassen, dass es wahrscheinlich für beide Seiten fast ein bisschen schmerzhaft ist. Und genau diesen Schmerz, da habe ich irgendwie so ein, das ist irgendwie so, das mag ich dann auf eine gewisse ambivalente Art und Weise. Das führt dazu, dass ich noch intensiver diese Musik höre und Musik verfolge, so. Ohne vielleicht Teil von dieser Welt zu sein. Da ist Kurt Cobain, ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen und trotzdem finde ich das, was Nirvana gemacht hat, das wird episch und zeitlos bleiben auf ewig, auch wenn diese Person wahrscheinlich genau an dem kaputt gegangen ist, was er mir da auf Platte zur Verfügung gestellt hat. Das heißt aber nicht automatisch, dass man jeder bis zur Selbstzerstörung sich auf Platte pressen muss oder in Streaming-Portale reindrücken muss.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Masken-Songs, die vielleicht eine ganz, die gut sind. So. Ich merke aber schon, um deine Frage zu antworten, dass ich lieber den Künstler habe als die Kunstfigur, denn das verliert mich ehrlicherweise relativ schnell nach Ende des Konsums. Ich weiß nicht, wie es bei Absalon bei euch so aussieht, aber ich brauche diesen Schmerz.
Ja, sag du mal, Emma, was denkst du?
Ja, voll. Also ich finde das generell, ich bin da ja sowieso ein bisschen mehr Fan von so melancholischeren oder deepen Tracks. So deswegen, also ich glaube, es ist teilweise auch echt ein Problem, dass Leute vielleicht auch nur Musik produzieren können, wenn es ihnen irgendwie schlecht geht. Das habe ich jetzt auch schon öfters von KünstlerInnen gehört, so dass sie sagen können, okay, so gute Laune-Songs mäßig fühle ich gar nicht. Ich brauche diesen Schmerz. Ist natürlich, ja, ist auch immer so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Man möchte halt eigentlich das, was du gerade mit Kurt Cobain gesagt hast, man möchte natürlich eigentlich nicht, dass die Leute sich irgendwie zerstören, nur um irgendwie weiter Kunst machen zu können.
Ja, geiler Punkt, auf jeden Fall mit auch mit Kurt Cobain. Also ist, glaube ich, nochmal so ein sehr eigenes Thema auch, aber ich glaube, es gibt auch so ein, oder es wird gesagt über ihn, oder ich weiß nicht, ob er das selber mal gesagt hat, Stanley Kubrick, dass er mal irgendwie Therapie-Session hatte und die Therapeutin oder den Therapeuten, ich weiß gar nicht, gefragt hat, so, ey, wenn ich jetzt in Therapie bei dir anfange, kann es sein, dass es die Art und Weise verändert, wie ich Filme mache? Und der Therapeut meinte, ja, kann gut sein. Und dann hat er halt keine Therapie gemacht. So.
Ja, genau das.
So, und ich glaube, dieses, der Künstler selber so hundertprozentig raw die Emotions in den Song packen, ist, glaube ich, was dann halt auch im besten Fall, wenn man das irgendwie musikalisch auch geil machen kann, irgendwie den Leuten, die das am anderen Ende dann hören, auch am nächsten geht, als wenn man weiß, okay, Digga, irgendwie, ich will jetzt nicht Names droppen, aber irgendwelche Leute schreiben so konstruierte Liebessongs, wo du jeden Satz 20 Mal gehört hast und wo du, das könnte auch ein Algorithmus ausgeschmissen haben von den 100 anderen Songs so mäßig, wo du einfach merkst, das ist real so. Und ich finde das also auch jetzt mittlerweile, also wenn ich selber Texte schreibe, merke ich aber, dass es, glaube ich, das wirklich Wichtige ist, dass es so einen realen Kern hat und so einen realen Ursprung und so eine Emotion ist, die man auf irgendeine Art und Weise schon mal gefühlt hat oder fühlt, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie man sie dann künstlerisch sozusagen verpackt. Also ich glaube zum Beispiel so, ich weiß nicht, beispielmäßig, ja, Kimo vielleicht oder auch Paula, ne? Paula Hartmann, Shoutouts auf jeden Fall, ne? Ich glaube auch, dass es dann so eine Welt oder so, was sehr ausgesponnen ist aus einer bestimmten Emotion und nicht alles real ist, 1:1 Stories. Aber ich glaube, man merkt schon als Konsument, als Hörer, wenn irgendwie was real ist da im Kern drin ist. Aber ich glaube, als Künstler ist es auch irgendwie geil, die Freiheit zu haben, merke ich immer mehr so. Also bis jetzt alles, was kam, war immer so auch bei mir sehr emotional aufgeladen, autobiografisch auch viel. Aber so, dass es auch Bock macht, so Songs zu schreiben, wo nicht so eine erfundene Person oder so das alles erlebt oder schildert, sondern irgendwie eine bestimmte Emotion genommen wird und daraus baut man dann eine Welt oder eine bestimmte Situation genommen wird, was trotzdem realen Kern hat, aber irgendwie diese Emotion, weißt du, zum Beispiel, wenn irgendein Verhältnis zu meiner Mom zum Beispiel, so was eigentlich voll gut ist, aber dann ist irgendeine Emotion, die ich da habe, die mich eigentlich voll fertig macht und ich schreibe einen Song darüber und es geht viel um diese Emotion, so ist es ja nicht repräsentativ für meine Beziehung zu meiner Mom, aber es kann trotzdem so voll real sein für einen bestimmten Moment oder einen bestimmten Moment in der Vergangenheit, was dann auch sehr trotzdem eindrücklich ist. So ist, glaube ich, so ein Mittelmaß, so, ja.
Das ist voll interessant, weil jetzt muss ich sozusagen, also jetzt muss ich ein bisschen drüber nachdenken, was ich vorhin meinte, so, weil ich finde, eigentlich, also im Prinzip hast du auf jeden Fall recht, so, und bei mir ist es eigentlich auch so, ich finde so, keine Ahnung, also es kommt mit viel Verantwortung, so, sich selber zu sein, weißt du, ich meine, wenn man sich selber ist, wenn man wirklich so ist, wie man wirklich ist und diese Emotion von sich selber preisgibt, so, ist es voll viel Verantwortung, sich selbst gegenüber und deshalb denkt man auch die ganze Zeit so, vielleicht will ich mich jetzt nicht so zeigen und bla bla bla, aber man ist ja schon ein bisschen nackt, weißt du, als Künstler, wenn man die ganze Zeit die Wahrheit erzählt. Mhm. Und dadurch, keine Ahnung, kommen vielleicht auch so geleckte Unwahrheiten, so, weißt du, wo man so ein bisschen so ein paar Sachen so smooth, so, weißt du, glättet so, damit sie halt besser aussehen oder sich besser anhören oder besser reimen oder so. Und keine Ahnung, so dieses selber bloßstellen macht es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schwierig, das dann so ganz langfristig durchzuziehen, so. Und wenn man so zum Beispiel ein Persona hat oder ein Alter Ego oder so, weißt du, ich meine, wie es auch viele, viele Rapper haben, können sie sich zum Beispiel wie Eminem zum Beispiel, so am Anfang hat Eminem so voll viel krasse Sachen erzählt, die halt kein anderer Rapper jemals sagen würde, die halt so teilweise voll ekelhaft sind und voll so, weißt du, eigentlich nicht okay sind, so, aber er hatte halt dieses Persona, was ihm halt ermöglicht hat, vielleicht Teile von sich selber zu erforschen und preiszugeben, die er vielleicht, was er vielleicht nicht machen konnte, wenn er einfach wirklich so Marshall Mathers wäre, weißt du, ich meine, so, ich zum Beispiel, ist mein Name, Xaver ist mein echter Name, das heißt, so, es ist voll so, fast so wie ein Gefängnis, ich muss die ganze Zeit so dafür stehen, was ich die ganze Zeit sage, so, weißt du, und wenn ich vielleicht eine Maske hätte und einen anderen Namen, dann würde ich vielleicht irgendeine Scheiße erzählen, die ich vielleicht wirklich denke, aber nie sagen würde, weil, weißt du, weil ich dann so dafür stehen muss, so, weißt du.
Schön.
Ja,
Ja, ich finde es auch immer so, sorry, noch so ein kurzes Beispiel, auch vielleicht so, wenn ich ja zum Beispiel an Slow Tie denke, weißt du, aus UK, der ja auch auf jeden Fall viel aus seinem Leben erzählt und auch viel Realist erzählt und verpackt. Aber ich glaube, es ist nicht mal nur in den Texten, sondern das Ganze drumherum, wie dann die Videos aussehen, dass er halt diese, zum Beispiel so psychomäßig sich dann so überzeichnet oder übertreibt. Weißt du, einfach so eine, weißt du, so man arbeitet ja sowohl textlich auch voll viel mit Übertreibung, als dann auch kann man das ja in Videos, in Covern auch alles so auf eine bestimmte Weise ausfüllen, wo aber ein wahrer Kern drin ist, glaube ich. Das ist halt so das Wichtige. Und ich finde, man merkt es halt schon bei Leuten, wo kein realer Kern da drin ist von einem selber, sondern es nur ein Produkt ist, was von verschiedenen Gruppen, von Writern, von Labels und so weiter aufgezogen wird. Aber ja, sorry, Nico.
Nee, alles gut. Ich finde, das Letzte, was du gesagt hast, unterstreicht auch 100% meinen Gedanken dazu. Denn du brauchst so einen Kern, du brauchst eine Basis, die dafür sorgt, dass egal, was du drumherum baust, ist immer noch du bist. Ich verstehe, Xaver, bei dir aber auch diese Sorge dafür, sich zu blank zu machen, obwohl man die eigene Verantwortung sich und seinem künstlerischen Dasein gegenüber hat, dass man hier keine Scheiße erzählen will. So, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und guck mal, wenn ich an der stärksten Künstler der deutschen Szene in der letzten Dekade denke, ist das Haftbefehl. Und es ist trotzdem genauso tragisch, ihn dabei zuzugucken, wie er halt sich manchmal im wahrsten Sinne des Wortes selbst zerstört, was dann aber wiederum dazu führt, dass an der nächsten Stelle wieder Musik entsteht, die länger bleibt als ein Playlist-Algorithmus, sondern dass es auf jeden Fall Dinge sind, die dann auch so viel Ehrlichkeit und Schmerz und so viel Wahrheit von ihm drin haben, dass sie mich tragen und dass sie mich mit dem Künstler auch weitergehen lassen, auch wirklich über einen langen Zeitraum, was ich bei ihm ja schon auf jeden Fall merke, ohne dass ich Teil von seiner Welt bin und ohne dass ich jetzt weiß, ob er 2 Tonnen Kokain nach Medellin gebracht hat oder was auch immer er gerappt hat. Das ist an der Stelle dann fast zweitrangig, weil der Kern derjenige ist, der wichtig ist. Und Absalon, ich will dein Thema mit reinwerfen, weil das in die Runde sehr gut passt, weil wir sprechen eh drüber und deswegen will ich es gleich mit aufmachen. Ja. Denn du sprichst ja über die Relevanz von Musikvideos, weil das ist ja eigentlich eins der Schaufenster, das du als Künstler hast, um deine Seele so ein bisschen auszuarbeiten. Aber du stellst ein bisschen die Relevanzfrage.
Ja, ich habe das, es war so eins von den Themen, wo ich dachte, das passt vielleicht heute auf jeden Fall rein. Weil ich letztens, glaube ich, auf TikTok so einen Schnipsel gesehen habe von PA Sports oder so war das, der halt so meinte, ey, mittlerweile macht es eigentlich marketingtechnisch gar keinen Sinn mehr, Musikvideos zu drehen für 10, 20.000, 30.000 Euro oder noch mehr, wenn du das Geld einfach nimmst und in TikTok Content Creation investierst und dazu 20 geile TikToks produzierst mit guten Leuten oder, ne, also da irgendwie Mühe reinsteckst, irgendwie whatever. Geht nicht mal darum, dass du dann Leute bezahlst, die dann dazu tanzen, so auch für deinen eigenen Content irgendwie, ne, und dann statt 2 Tage Video drehst, 2 Tage TikToks drehst mit 20 verschiedenen Outfits an 20 verschiedenen Stellen und so, dass das dir viel, viel mehr Reichweite bringt und viel, viel besser investiertes Geld ist. Wo ich ihm auf jeden Fall zustimmen würde, im Sinne von Reichweite, die man generiert, weil ich merke das bei meinem Projekt so, dass wir irgendwie sehr viel Energie und sehr viel Zeit und auch gewissermaßen Ressourcen so da reinstecken in die Videos und die meiner Meinung nach auch sehr geil sind und das Projekt auch unterstützen, aber dann haben die auf YouTube halt so erreichen so viele Leute, wie man mit einem TikTok, was man in 10 Minuten, 15 Minuten dreht, auch erreichen würde. So. Und da glaube ich, stellt sich für viele schon die Relevanzfrage und auch die Frage, wie man seine Ressourcen investiert, so, wenn man auch independent ist und irgendwie auch nicht so viel Geld hat für Musikvideos. Und ich finde halt so auch jetzt passend zu dem Ganzen, was wir besprochen haben, zu Künstlerpersona und diese ästhetische Welt, in der man sich bewegt, würde ich auf jeden Fall sagen, auch als Konsument von Musik, finde ich das immer sehr, sehr wichtig, auch wie auch Musikvideos von KünstlerInnen sind, wie ästhetisch die sich präsentieren, was da für eine Welt aufgemacht wird. Aber ich glaube, für sehr viele ist es einfach nicht so, nicht mehr so.
Interessiert mal eure Meinung.
Also ich würde auf keinen Fall Rapper sein, wenn es keine Musikvideos gäbe. So. Also ich würde das nicht machen, ganz ehrlich. So. Also Musikvideos, Coverarts, solche Sachen sind mir halt, und Klamotten, so solche Sachen sind mir halt mies wichtig, einfach so. Also einfach schöne Sachen und verschiedene Medien, die sozusagen den Punkt unterstreichen, das macht das Werk fertig, also ganz, weißt du, ich meine, so wenn es das nicht gäbe, so wenn es alles nur TikTok wäre und so Memes und Witze um den Song herum, dann glaube ich, könnte ich das irgendwie nicht. Also ich meine, Musikvideos haben mich dazu inspiriert, Rapper zu werden und keine Ahnung, also ich liebe es, Musikvideos zu gucken und ich glaube, ich höre auch den Großteil von der Musik, die ich höre, auf YouTube. So, also ich höre fast nie Spotify und ich höre meistens nur Musik, wenn ich auch irgendwas Visuelles dazu habe, was ich dann dazu schauen kann. So. Und es ist mir übertrieben wichtig, also die Kombination von so Visuellem und von der Musik selbst, kann ich keinen Kompromiss machen, auf jeden Fall. So. Ich, auch wenn es sich nicht lohnt, von der Patte her. So. Es lohnt sich für mich nicht, einfach vom Spaß her und vom Lebensgefühl her, lohnt es sich einfach nicht, das nicht zu machen. So. Also, ich würde es auch machen, wenn es niemand guckt. So. Ich habe auch damals Musikvideos gemacht, die halt keiner sieht, weißt du, die niemand gesehen hat. So. Aber es hat mir halt mies Bock gemacht und hat mir voll viel Energie gegeben und es erfüllt mich einfach so. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so.
Hey. Weißt du, was ich daran spannend finde? Seht es mir nach, aber ihr seid ja nun mal aus einer anderen Generation. Was das, auch das die Musik und dann auch die Herangehensweise an das Ganze halt. Und ich habe da jetzt schon ein paar Leute kommen und gehen sehen, wie sie an die Sache herangegangen sind. Und ich mag so diesen Punkt, dass bei euch dieses Musikvideo noch genau diesen Stellenwert hat, weil es im Zweifel auch zum künstlerischen Gesamtwerk gehört, in der Art und Weise, wie es von der Ästhetik her aufgebaut wird. Damit kannst du halt noch mal mehr Geschichte erzählen, weil du es in 16:9 ja mittlerweile trotzdem aber auch für eine Plattform machst. Ja. Der Gedanke, den ich dabei die ganze Zeit immer habe, ist, und das liegt vielleicht im Moment durch die gelernte Art der Plattform, aber glaubt ihr nicht, dass auch die 9:16, 15 Sekunden so einen künstlerischen Anspruch haben könnten, sollten, dass sie nicht doch das gleiche oder in ähnlicher Form das gleiche Gewicht haben können? Und ich rede nicht nur von Viralität, sondern ich rede auch von künstlerischer Tiefe. Oder ist das durch das Medium und durch die Länge einfach gar nicht möglich?
Das ist safe möglich, auf jeden Fall möglich. Also,
würde ich auch sagen.
Auf einer gewissen Ebene ist halt das Medium die Message, so, weißt du? Also das Medium sozusagen selbst gibt dir halt fast mehr als der Inhalt von der Message, so. Aber es ist auf jeden Fall machbar, so. Man muss halt eigentlich richtig, also ich mache mir gerade voll Gedanken. Ich will jetzt nicht zu viel Source weggeben, weil ich will das bestimmt noch selber machen, aber es gibt so ein paar Ideen, die auf jeden Fall, wo man halt den Kommentar über das Medium selbst gleichzeitig mit dem Song und dem Bild geil kombiniert und das ist halt durch die Kürze auch irgendwie was Geiles, eine geile Komposition macht, keine Ahnung. Aber man muss sich halt voll Gedanken machen. Habe ich mir noch nie gemacht, werde ich aber jetzt tun auf jeden Fall.
Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ich würde auch sagen, es gibt schon, wenn wir jetzt mal jetzt konkret über TikTok sprechen versus Musikvideos und es gibt, glaube ich, Künstler, die TikTok auch so nutzen, dass dadurch auch diese Künstlerästhetik auch transportiert wird, also sowohl international als auch in Deutschland. Das ist ultra selten, meiner Meinung nach. Also es ist sehr selten, dass es so genutzt wird auf eine Art und Weise, wie sie Musikvideos bei coolen Künstlern genutzt werden. Man muss aber andererseits auch dazu sagen, Musikvideos auf YouTube werden auch selten auf diese Art und Weise und mit diesem Anspruch genutzt oder also und häufig ist es ja auch einfach zum Beispiel in Deutschland Auto mieten, 30.000 Euro reinstecken und jedes Video sieht gleich aus so. Und international ist es auch so und ich glaube, da macht es eher so eine Transformation vom Medium zum anderen Medium durch, wo es in beiden Fällen Künstlerinnen und Künstler gibt, die das schaffen, da noch ästhetisch was zu dieser Welt hinzuzufügen und Leute, wo es einfach nur um Verwendung dieser Plattform für Promo-Zwecke geht, so, was auch legitim ist, so, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das möglich ist auf eine andere Art und Weise. Ich glaube aber trotzdem, dass so Videos muss gar nicht auf, also ich glaube das Format, ob es jetzt hochkant ist oder quer, ist relativ, ist nicht egal, aber sekundär dazu, wie lang etwas sein kann. So, also wenn du ein Video hast, was über die gesamte Länge eines Songs geht, dann ist das für meiner Meinung nach so nochmal natürlich einfach qualitativ anders als ein Kurzvideo dazu. So, und aber das ist auch gar nicht plattformabhängig. So, auf TikTok kann man mittlerweile auch 3-Minuten-Videos machen. So.
Du kannst sogar 10-Minuten-Videos machen. Ja. Also die Frage, die ich mir dazu quasi jetzt aktuell gestellt habe, ist das neue Stormzy-Video. Dieses 10 Minuten oder 11 Minuten 50 Werk.
Welches? Mel Made Me Do It?
Mel Made Me Do It.
Ja.
Dieser Neuaufschlag. Ich hatte mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob das auch in der Länge auf TikTok funktioniert hätte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, aber irgendwie macht man es noch nicht, weil das Gesamtspiel einem so ein bisschen vorgibt, du musst, und dazu gehört ja TikTok, und ich erkläre noch kurz vorweg, das habe ich hier schon 100 Mal erzählt, ich studiere diese Plattform jetzt schon seit 2 Jahren und habe kein einziges Video rausgehauen, weil ich für mich selber noch den Einflugpunkt finde, wie ich mich und meine Welt dort platzieren kann, dass es sich für mich gut anfühlt, und das ist echt noch ein schwieriger Prozess und da brauche ich sehr lange, aber ich merke, wie spannend diese Plattform ist, auch aufgrund des Formats, der Usability, wie Leute es konsumieren, wer da ist und so weiter, und ich habe schon das Gefühl, dass wir einfach irgendwann vielleicht, deswegen finde ich das Format doch wichtig, von 16 zu 9 auf 9 zu 16 schalten und dann damit dem Konsumverhalten da draußen gerecht werden und du trotzdem 10 Minuten eine Geschichte erzählen kannst, auch wenn du dabei das Handy in der Hand halten musst, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich halt einen spannenden Punkt, sodass ich auch im Moment noch glaube, dass Musikvideos eigentlich ein Relevanzproblem haben, aber man irgendwie als Künstlergemeinschaft dafür sorgen kann, dass nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also vielleicht ein bisschen wirr, aber...
Ich verstehe es nicht ganz ehrlich.
Nee, weil ich finde, die Relevanz von Musikvideos, die geht ja so ein kleines bisschen verloren. Das haben wir jetzt ja gemeinsam so ein kleines bisschen erarbeitet, ne?
Ja, ein bisschen, ja.
Ob wir es akzeptieren oder nicht, ist
der... Also künstlerisch aus Perspektive der Kunst... Nicht, vielleicht nicht an Relevanz, genau. Aber aus zahlenmäßiger Sicht sozusagen. Ja,
genau. Klare Definition. Und die Zukunft, die wir haben, ist eine Plattform, die 15 Sekunden hochkant und der Peak muss innerhalb der ersten 5 Sekunden sein. Und das matcht ja auf den ersten Gedanken nicht. TikTok bietet dir in der Theorie aber an, dass du auch 10 Minuten draufhauen kannst. Und das ist wieder der Punkt, den ich meine. Dass ich glaube, wenn es künstlerisch ein Durchstoßen gibt dessen, dass man auch 10 Minuten hochkant in 9 zu 16 auf TikTok platziert, dass dann auch der künstlerische Aspekt dieser Form von Kunst erhalten bleibt. Das ist ungefähr das, was ich ausdrücken wollte.
Aber ich glaube, das Ding ist ja gar nicht, also der Grund, warum TikTok auch so big geworden ist, ist ja, das ist ja genau das Merkmal, was TikTok von den anderen Plattformen unterscheidet oder von YouTube unterscheidet, dass es halt diese kurzen Videos sind, die einen schnell catchen und hooken. Und ich glaube schon, dass das auch etwas ist, was die Musik beeinflusst, auf jeden Fall. Irgendwie die Art und Weise, wie Leute Musik machen für, ne, wenn du Musik machst und im Kopf auch einfach nur unterbewusst ein Musikvideo hast dazu, was sich abspielt, wo du voll die krasse Ästhetik mit Welt generieren kannst, irgendwas, was sich aufbaut, abbaut und so weiter. Versus wenn du im Kopf hast, okay, wie kann ich dazu wohl einen TikTok machen? Das beeinflusst auf jeden Fall unterbewusst die Art und Weise, wie man Musik macht, würde ich sagen. Und ich meine es gar nicht so, ich will jetzt gar nicht so, ey Digga, es wird alles voll, Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Was es auf jeden Fall wird, aber so, Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer, Leute machen nur noch Scheiße, um viral zu gehen. So, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist so eine sehr verkürzte Kritik dann an der Sache. Aber ich glaube schon, dass es auch, ne, es zeigt, also es ist ja so ein Gesamttrend, nicht nur was Musik angeht, aber einfach was Entertainment angeht, was generell Kultur angeht auf der Welt. Auch die Songs werden kürzer, die Filme werden, also so alles wird ja kürzer, kompakter und so weiter. Und ja, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion auf jeden Fall.
Ja, genau, aber Einspruch, euer Ehren. Dann kommt nämlich Stormzy mit 11-Minuten-Video in einer Zeit, wo alle sagen, ey, eigentlich brauchst du die Videos gar nicht mehr zu machen. Und dann kommt, ich glaube, es war Stranger Things ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, ist jetzt auch inhaltlich, ob du es so magst, das lese ich mal kurz zur Seite, aber ist nun mal eine von den Serien, die wir gerade auf der Welt haben. Jeder, ne? Bonnie Tyler bedankt sich für diese, weil sie dadurch wieder relevant musikalisch geworden ist in der breiten Masse. Vielen Dank an die Serie. Die letzten drei Folgen dieser Serie sind alle länger als durchschnittliche Spielfilme heutzutage. Hm. Ich glaube, die letzte Folge ist, glaube ich, über 2 Stunden lang. Einer neunteiligen Staffel. Hm. Das passt alles nicht. Nochmal, und darfst du nicht falsch verstehen. Alles, was du sagst, unterschreibe ich. Alles, was du sagst, sehe ich ganz genauso. Alles, was du sagst, ist auch die logische Konsequenz aus dem, was passiert ist. Deine Frage, dein Thema, das du reingebracht hast, hat bei mir nur getriggert, dass ich quasi, und ihr seid nun mal Künstler, euch quasi mit in Sippenhaft nehmen möchte und sagen, Leute, lass mal nicht mehr 15 Sekunden TikTok denken, lass mal 10 Minuten TikTok denken und die Welt einfach dazu zwingen, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Weil in 10 Minuten Musikvideo zählt es ja auch eine andere Geschichte als in 15 Sekunden Musikvideo.
Ich finde, eine coole Idee, aber ich glaube so, die Form macht den Inhalt auf gewisse Art und Weise. Weißt du, der Grund, warum Spielfilme nicht länger sind als 2 Stunden, ist, weil man sie oft im Kino guckt oder oft mit anderen Leuten und dann muss man halt so in dieser Länge halt stillsitzen. Und der Grund, warum Stranger Things eine Serie, wo es halt vielleicht so insgesamt 30 Stunden lang ist oder so, keine Ahnung, wie lang das ist, aber dass das halt auf Netflix, wo es halt automatisch weiterspielt und du sowieso dein Handy die ganze Zeit in der Hand hast, kann es auch mies lang sein, weißt du, und das ist was anderes, weil man kann keine 4 Stunden im Kino sitzen oder mit seinen Homies vorm Fernseher sitzen, aber man kann safe 4 Stunden vor seinem eigenen Laptop sitzen, während man dann parallel auf TikTok scrollt, weißt du, und man kann, glaube ich, meiner Meinung nach, nicht in der Bahn sitzen und die ganzen Videos in der Hand halten, wo dann, keine Ahnung, ein 10-minütiges Video läuft. Man scrollt sowieso die ganze Zeit hin und durch. Half the time hat man den Ton nicht mal an, so, weißt du, und das sind so, keine Ahnung, die Form lässt es irgendwie nicht zu, so, weißt du, und das ist so, es liegt nicht mal an den Menschen selbst, es ist einfach so, man hat dieses Handy so rum in der Hand, weil es einfach besser in der Hand liegt, so, es ist ja nicht mal so eine Wahl, es ist einfach so, es liegt einfach besser in der Hand, so, keine Ahnung. Deshalb scrollt man auch so einfach drauf ganz easy, weil es einfach voll natürlich kommt und keine Ahnung, also ich glaube, es liegt einfach an der Form so und nicht wirklich an den Menschen, die das betätigen, weißt du, und ja, keine Ahnung.
Aber ich, also so zu dem, was du sagst, Nico, auf jeden Fall sehe ich, was du sagst und ich würde auch sagen jetzt nochmal, um ein bisschen vielleicht zurückzukommen zu diesem Thema so Promo und was für eine Relevanz haben auch Promo-Sachen also außerhalb der digitalen Welt, ist es glaube ich schon, also finde ich das cool, wenn andere Künstlerinnen und Künstler das machen und habe ich auch das Gefühl, dass es was anderes aufbaut, andere Connections zu Leuten aufbaut, wenn man nicht das nur bedient, sondern auch Sachen macht, ne, die nicht digital sind, längere Videos macht, whatever, also so einfach diese Sachen, die sich so ein bisschen jetzt nicht so entgegen dem Strom nur des, um dessen Willen stellen, sondern wo man das so irgendwie wirklich auch machen möchte, und dass das aber, dass da schon auch der Bedarf danach besteht und Leute haben schon auch Bock auf sowas, was irgendwie längere Videos, geile Videos, oder jetzt auf der anderen Seite Sachen, wo man die Leute irgendwie, wo man was Greifbareres hat, als nur in der Spotify-Playlist jemanden in die Playlist hinzuzufügen, sondern wo es auch um die Künstlerperson geht, um diese ganzen Sachen, glaube ich schon, dass da wieder auch mehr so als Antwort auf diese krasse Kurzlebigkeit und ganz schnell und ganz viel, dass als Antwort darauf auch auf der Seite von den Hörerinnen und Hörern wieder schon auch der Bedarf besteht und, sage ich mal, der Durst nach so real, authentic Shit so ein bisschen. Wie gesagt, wir meinten ja auch, das schließt sich gar nicht aus, aber so, ich habe das Gefühl, dass das möglich ist. Es ist, glaube ich, schon schwerer, aber ich glaube, es ist irgendwie nachhaltiger und gesünder und ja, das, glaube ich, kann man und sollte man irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat als Künstler und Bock darauf hat, auch sich nicht zu sehr von diesen, der Art des Mediums vielleicht so krass einsperren oder eingrenzen lassen. So,
genau das ist meine Hoffnung. Genau, ehrlicherweise ist genau das meine Hoffnung, weil ich dann doch mich Ich reite auf Stormzy rum, weil dieses Video, ich habe einfach, das war ein Film, habe ich, glaube ich, 5-mal oder 6-mal und ey, Leute, ich gucke mir sonst alles ein halbes Mal an, weil weil zu viel ist. Das habe ich mir 5-mal in Ruhe angeguckt, um immer wieder auch die Bildsprache und alles Mögliche mitzulesen. Das war, also, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Yes.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was denkst du, Emma? Du hast jetzt gar nichts dazu gesagt.
Ja, ich
würde gerade sagen, ja, ich halte mich hier die ganze Zeit so ein bisschen zurück, weil ich glaube, ich so ein bisschen der Downer in dieser Runde bin. Ich schaue mir tatsächlich fast nie Musikvideos an, einfach weil ich, wenn ich neue Musik höre, dann läuft das wirklich über Release-Radar und unserer Backspin-Playlist und allein das sind dann halt schon, ich glaube, 4 Stunden jeden Freitag, die ich mir halt anhöre und das kannst du dir nicht an Musikvideos anschauen. Und ich mache das dann auch so multitasking-mäßig. Also viel im Auto läuft das nebenher, beim Kochen, Putzen irgendwie. Und mich ärgert das aber immer mehr inzwischen, weil ich dann halt gerade, wenn ich Interviews vorbereite, halt trotzdem halt mir die Musikvideos anschaue, weil ich finde, in Musikvideos hast du trotzdem oft noch so eine zweite Ebene von Songinformation drin. Deswegen schaue ich mir das halt für Interviewvorbereitungen immer an und denke mir so, ach fuck ey, ich müsste das viel öfter machen, weil das schon, man entdeckt da immer noch mal so viel neue Facetten. Also das, was ihr auch gerade meintet mit dieser, dass es auch zu dieser Künstlerpersönlichkeit dazugehört. Aber ja, deswegen, ich sehe voll diesen Zwiespalt zwischen, es ist halt nicht mehr so relevant wie früher vielleicht ein Musikvideo für, keine Ahnung, wolltest auf MTV laufen oder sonst was. Es war ja für so die einzige Möglichkeit, um da irgendwie relevant zu sein. Und heute hat es halt so ein bisschen abgenommen. Aber ich sehe auf jeden Fall diesen künstlerischen Wert, der da drin steckt. Und ich hoffe auch, dass das nicht irgendwann mal komplett untergeht, nur wegen Leuten wie mir, die sich irgendwie nicht die Zeit dafür nehmen. Deswegen, shame on me. Ja.
Hey, aber guck mal, bei mir ist es ähnlich. Ich höre die Playlist. Das ist übrigens eine traumhafte Überleitung auf das, was wir gleich machen müssen. Und ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich aus der Playlist dann den aktiven Weg über bis zu einem Browser oder der App öffnen, eingebe, suche, Namen. Das mache ich nicht oft. Aber wenn, dann habe ich das Gefühl, es lohnt sich auch immer so ein kleines bisschen, weil das schon diese Bildton, ist ja keine schere Verbindung aus dem Musikstück und dem Bild dazu, dass das schon jedem Song immer noch mal eine andere Dynamik, eine andere Tiefe gibt und so. Und das macht man heute wahrscheinlich viel zu selten. In diesem Sinne bleibe ich dabei, Leute. Tut mir einen Gefallen, nächste Promophase, denkt mal über 10-Minuten-Videos in 9:16 für TikTok nach. Falls ihr es macht, weiß ich, der Keim ist hier entstanden. So.
Du kriegst 20%.
Ja, ich will 0%. Ich freue mich einfach darüber, wenn es stattfindet. Denn das ist ehrlicherweise, guck mal, da bist du schon gleich im Business-Move drin. Darum ging es mir gar nicht. Mir geht es wirklich um den künstlerischen Gedanken. Nimmt die Plattform und brecht sie auseinander, damit es nicht mehr 15 Sekunden sind. Ehrlicherweise ganz selbstlos von mir, weil dann habe ich wieder mehr Raum. Leute, ich komme von den 2-Stunden-Interviews. Ich warte darauf, dass sie über TikTok 120 Minuten freigeben. Dann kann ich wieder da arbeiten. Vorher funktioniert das nicht. Spaß. Aber wir haben eine Playlist und auf die möchte ich jetzt doch noch kommen, denn so Richtung Zielgerade ist uns das wichtig. Ihr beide taucht da regelmäßig auf. Das habe ich eingangs schon erwähnt. Es gibt in dieser Redaktion den einen oder anderen Fan von euch. Das ist aber nicht der einzige Grund, denn wir wollen mit Thank Backspin It's Friday jede Woche ablichten und aufstellen, was es alles gibt. Und das in der kompletten Breite, damit die Leute mitbekommen, was es gibt. Und da versuchen wir bis in den tiefsten Untergrund und in jeden Winkel dieser Deutschrap-Szene zu kommen. Jede Woche wähle ich 3 Songs aus dieser Playlist aus. Emma, du bist bisher noch nicht dabei gewesen, mitraten zu müssen, weil du jetzt spontan eingestiegen bist. Hast du Glück gehabt. Ich weiß, dass die Redaktion diese Woche richtig versagt hat. Also die müssen immer 3 Songs, die müssen tippen. Diese Woche hat jemand gewonnen, der einen davon richtig hatte. Was sind denn meine 3 Songs, die ich mir ausgesucht habe? Kannst du sie den Leuten kurz vorstellen?
Aber sicher. Der erste heißt Bob Marley und kommt von Bouncy und Sydney, produziert von Prod by Fox. Ist auf jeden Fall eine Nummer, die ja, ziemlich auf die Fresse geht, mit so einem ordentlichen Drillbeat im Hintergrund. Und genau, das ist die eine Single von Bouncys Debüt-EP, die kam vergangene Woche raus. Und genau, ist auf jeden Fall sehr New Wave. Es wird viel geflext. Ja.
Ey, sagt euch Bouncy was?
Nee. Das habe ich noch nie gehört, aber ja, werde ich mir mal geben.
Ja, ist total, es ist Drill. Und ich bin ehrlicherweise, also die letzten 2 Jahre recht oft in London gewesen und dadurch erst für mich so den Einstieg darin gefunden, auch durch so Arte-Produktionen, die ich gemacht habe und so, und dann erst so verstanden, weil ich finde, da sind wir wieder bei authentisch, dann erst habe ich das Gefühl, komme ich da rein. Und die fand ich, haben das gut gemacht. Und das ist echt total unterm Radar. Also auch monatliche Hörerzahlen, alles wirklich im tiefsten Keller. Aber ich mochte es gerne. Deswegen einfach hier nur vorstellen.
Danke dir. Werden wir uns geben, Digga.
Ja, hoffentlich. Und dann gib mir Feedback, wie du es findest. Zweiter Song.
Genau, der zweite Song hätte ich mitraten dürfen, hätte ich den übrigens geraten, möchte ich hier einmal an der Stelle erwähnen. Und zwar kommt der von Banks, Elise und Haki von AOB und heißt Hier. Produziert wurde das Ganze von Adam Z oder Adam Z. Genau, und es geht so ein bisschen über die Lebensumstände von Berlin-Neukölln bis runter nach Karlsruhe. Sie beschreiben Junkies, Messerstichereien, Kids, die Drogen nehmen und dealen, Suizid und ja, viel mehr andere schwierige Dinge. Und genau, es geht um Plattenbauprobleme, wie Elise hier sagt. Und das Ganze ist, wie man es von Elise auf jeden Fall sehr gut kennt, klassischer Boom-Bap-Sound mit der Hook von Haki AOB.
Habt ihr den Song auf dem Schirm gehabt am Wochenende?
Nein, aber die Jungs habe ich alle auf dem Schirm.
Safe, same, same.
Ey, genau, sehr so. Gute Kombi. Sehr gute Kombi, hat mir viel Spaß gemacht. Und der dritte, da kickt mein Hamburger Lokalpatriotismus rein. Aber ich glaube, nicht nur das.
Genau, das ist nämlich Eskalation von Tom Hanks, produziert von Frank Sinatra, also generell schon eine wunderschöne Kombination von Tom Hanks mit Frank Sinatra. Genau, und das ist nämlich auch die dritte Single für das Kollabo-Album von den beiden, Spiel des Lebens, das kommt am 28.10. Und ich glaube, ein Grund, warum er dir wahrscheinlich so gut gefallen hat, ist die Hook, denn das ist ein Sample von Haftbefehl. Und
jeden Tag, 1. Mai, Block Eskalation. Bleibt auf jeden Fall hängen. Und die Kombo ist cool von den beiden. Und das ist auch der Grund, warum ich sie im Nico Calls Talk haben werde und wir dann hier demnächst auch noch ein Interview zu dem Ganzen machen. Ich mag die Kombo zwischen den beiden und ich bin großer Tom Hanks-Fan, das muss ich ehrlicherweise gestehen.
Ja, Mann, Tom ist sehr fresh auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr fresh auf jeden Fall. Den Song kenne ich zum Beispiel.
Ja, sehr gut. Und er ist ein Ohrwurm. Also durch den Sample von Haftbefehl finde ich, das ist ein Ohrwurm. Freut mich, dass der approved ist von euch beiden. Wir beschließen diese ganze, also Hinweis natürlich, Songs von euch auch beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Ich will grundsätzlich nicht Cover und Gäste aus, um Songs vorzustellen. Das mal als kurze Information. Aber ihr könnt nächste Woche alle wieder reinhören. Thank Backs, when it's Friday, dann werdet ihr gute Sachen hören, versprochen.
Appreciate it, Digga.
Ja, sehr gut, sehr gut. So. Classics der Woche. Gäste sollen was mitbringen. Welche Classics würdet ihr den Hörern dieses Formates gerne mit ans Herz legen, damit sie noch ein bisschen mehr über euch wissen?
Hau raus, Bruder.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mir voll viel Gedanken gemacht. So, es war unmöglich für mich. Ich habe sogar Ada nochmal angerufen und meinte so, ja, was hast du ausgesucht?
Schon sehr gespannt.
Habe ich einfach auf spontan so einfach eins der wenigen Deutschrap-Alben, was ich wirklich sehr viel gehört habe. Gern geschehen von Blumentopf. Und ich finde, es ist ein sehr cooles Album. Also mindestens die Hälfte der Songs kann ich wirklich auswendig so. Und ich habe es einfach ausgesucht, weil es hat mich eigentlich viel geprägt, glaube ich. Und es ist einfach sehr guter Rap. So. Und ich finde, es gibt davon ein bisschen zu wenig, ganz ehrlich. Auch in so den Projekten, die sehr bekannt sind und so. Das finde ich jetzt, spricht mich nicht so wirklich an. Aber Blumentopf, dieses Album habe ich sehr gefeiert. Ich habe die anderen Alben von denen nicht gehört, aber dieses eine fand ich sehr geil.
Lustig, hätte ich wirklich niemals gedacht, ja. Ich kenne original keinen Song von Blumentopf, ja. Ich habe noch nie einen Song von Blumentopf gehört.
Ja, also es ist total, also ich finde total geil, dass das von dir kommt, weil das eigentlich überhaupt, also weder in die Generation passt, in der ich euch verordne, noch die musikalische Basis, aber dessen, was du gesagt hast, kann ich nur folgen, denn ich bin ja quasi auch mit diesen ganzen, auch den ersten Alben, die du nicht kennst, so schon dann auch gemeinsam mit in den Hip-Hop hineingewachsen und kann sehr viel von dem unterschreiben. Die haben natürlich nach außen auch eine sehr, sehr große Projektionsfläche für jede Art von Feindbild gehabt, weil sie halt die Jungs aus dem Reihenhaus waren, ja. Jetzt nicht mehr sind. Aber wenn man das zur Seite schiebt und rein über Skills spricht, dann unterschreibe ich genau, was du sagst. Deswegen Überraschung und ich finde es gut und Leute, hört rein. Hört aber auch die Alben davor, denn es ist im Prinzip ein Gesamtkunstwerk.
Ja, ich kann nicht wirklich über die anderen Alben urteilen. Wie gesagt, ich habe sie nicht gehört, aber ich finde auf diesem Album, was sehr cool ist, was so ein paar Gruppen zu der Zeit auch gemacht haben, viel so, dass sie halt immer so ein Konzeptsong machen, dass man sich immer so eine Idee aussucht für den Song und dann halt genau das macht, was in diesem, weißt du, in diesem Konzept stattfindet, durch den ganzen Song durchzieht und auch sehr geil macht. Das finde ich einfach, das macht einfach Spaß zu hören, weißt du.
Ey, der Song, also hier sind so ein paar Sachen, ich habe kurz mal in die Playlist angeguckt, da sind ein paar, die ich persönlich empfehlen würde, aber der, das Meisterwerk ist wahrscheinlich Manfred Mustermann. 8 Minuten 40, das Leben eines Menschen an Manfred Mustermann beschrieben, den Werdegang. Hört rein und dann erzählt mir mal, warum das nicht cool sein soll.
Okay, muss ich auch mal machen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Das ist so krass, dieser Song.
Ich habe immer viel Negatives gehört über Blumentopf. Immer
ja,
so,
voll.
Digga, das sind die Oldschooler, die haben so sind hängen geblieben mäßig.
Genau.
Das ist peinlicher Rap in Deutschland, während in den USA schon Biggie und alle krasseren am Start waren. So. Aber ja, muss ich mir mal geben, auf jeden Fall.
Stimmt alles.
Blumentopf ist halt eine gute Darstellung der Deutschen und Biggie ist halt eine gute Darstellung der Amis, aber wir sind halt keine Amis und deswegen sollen wir auch nicht so tun, als ob wir Biggie wären. Wir sind eher näher an Blumentopf, ganz ehrlich, so einfach alle deutschen Rapper sind näher an Blumentopf als an Biggie, 100% over alle, behaupte ich von allen deutschen Rappern. Wir sind halt in Deutschland, was sollen wir machen?
Damit musst du jetzt erstmal arbeiten. Jetzt kannst du nachher mal die Alben durchhören und dann können wir nochmal drüber reden. Was ist denn dein Classic, den du mitgebracht hast?
Ich hatte auf jeden Fall auch ein paar Deutschrap-Alben im Kopf, aber ich habe mir dann mal eins ausgesucht, das vielleicht auch ein bisschen zum Thema passt heute, worüber wir gesprochen haben, von The Roots. Undone heißt es, also mit U-U-N-D-U-N. Und das finde ich eins meiner Favorite Alben of all time und sehr krass underrated meiner Meinung nach, weil das auch so ein Konzeptalbum ist, was so eine eigene Welt erschafft, wo aber jeder Song, also wo auch einzelne Songs sind, die einfach für sich alleine übelst krass sind und übelst gut geschrieben und musikalisch auch sehr krass. Und dieses Album erzählt so ein bisschen die Story von einem Jugendlichen, von einem schwarzen Jugendlichen aus der Hood, der irgendwann stirbt, erschossen wird, quasi rückwärts und das Album beginnt mit seinem Tod und es ist nicht so mit dem Kimo-Album vergleichbar, weil es ist nicht nur so Rapping und nur Storytelling, sondern das fand ich auch krass an diesem Album halt, dass es so musikalisch und in den einzelnen Songs, die komplett unabhängig voneinander auch stattfinden können und gehört werden können und geil klingen können, trotzdem diese Story so hervorkommt und finde ich übertrieben krass, das Album.
Hey, das ist also wie du schon sagst, vor allem auf künstlerischer Ebene, ziemlich krass. Ich meine, wenn man Legacy von The Roots anguckt, dann braucht man nicht über Musik reden, das ist einfach, glaube ich, auch in sich ein Meisterwerk. Ich finde an dieser Crew so geil, dass die dann sagen, wir gehen zu Jimmy Fallon und machen Showband Late Night, genau, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Für eine Late Night in den USA, was auch das Level anzeigt, auf dem dann diese Late Night stattfindet, und sind halt aber The Fucking Roots. So. Wo jeder Rap-Artist in den USA auf jeden Fall Kniefall machen würde, wenn sie gemeinsam Musik machen können.
Auch der einer meiner, also auch mit einem sehr krassen Feature, auch meiner Meinung nach, eines der krassesten Rap-Features auf so einem Album, auf einem Rap-Album von Big Crit auf Make My von dem Album. Sehr, sehr krasser Song und sehr starker Part von Big Crit auf jeden Fall. Wenn ihr euch einen Song geben müsst, dann gebt euch Make My.
Das wäre deine Empfehlung. Bei mir ist es The Other Side.
Ja, der ist auch sehr krass.
Ja. Ey, geil. Schöne Auswahl, gefällt mir sehr. Wir haben einen Classic der Woche, der schließt quasi mit Berlin ab und damit beenden wir dann auch die Folge. Was ist denn der Classic der Woche, den die Redaktion ausgesucht hat, Emma?
Ja, der kommt diese Woche von Bushido und Flair. Und zwar ist es Carlo Cooks Nutten. Genau, das ist nämlich am 21. Oktober 2002 erschienen über Akro Berlin. Also ja, ziemlich genau 20 Jahre jetzt und ist auf jeden Fall eins der einflussreichsten deutschsprachigen Gangster-Rap-Alben, würde ich so sagen. Und ich habe auch mal geguckt, ich glaube, auf Spotify kann man sich das auch gar nicht komplett anhören. Ich glaube, da gab es nur so einen Song, habe ich vorhin, als ich es mir nochmal anhören wollte, habe ich das so gesehen. Ja, es geht aber auf jeden Fall ums Leben im Ghetto, auf das, um das Aufwachsen auf den Berliner Straßen, Drogen, Rotlicht, Waffen, Gewalt und so weiter.
Habt ihr eine Vergangenheit mit dem Album?
Nein.
Ja, schon. Also ich habe es mir auf jeden Fall irgendwann mal, als ich angefangen habe, Deutschrap zu hören, auch einmal gegeben. Das war ja vor meiner Zeit.
Ja.
Also mit 5 Jahren habe ich ja kein Deutschrap gehört, so, als es rausgekommen ist. Aber dann irgendwann.
Überraschend.
Irgendwann. Und fand ich auf jeden Fall krass, als ich es gehört habe. Das erste Mal hat mich sehr abgeholt. Und auch so frühe Sachen von Bushido und auch von Flair sind meiner Meinung nach sehr krass, also auch wenn ich beide aktuell gar nicht feier musikalisch, haben die auf jeden Fall sehr krasse Alben und Songs gemacht früher.
Wir haben in dieser Folge ja über genau Promo-Moves gesprochen, über künstlerische Entwicklung als Künstler, was so den eigenen Werdegang bestimmen kann, beeinflussen kann. Und ich finde, da ist dieses Album, deswegen passt es irgendwie am Ende schön an diese ganze Geschichte, ein Masterpiece. Weil es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also State, also war einfach, State of the Art vielleicht gar nicht, aber es war auf jeden Fall ein Meteoriteneinschlag und hat dafür gesorgt. Und das hat, glaube ich, eine ganze Generation geprägt und ganz viele Menschen danach zu riesengroßen Fans von eben Bushido und Flair gemacht. Ein Soundtrack, der sie wahrscheinlich relativ lange durch ihr Leben gebracht hat, vielleicht manchmal bis heute. Ob das dann bis heute noch wirken kann, weiß ich nicht. Ich finde es aber krass beeindruckend. Habe auch natürlich mir das im Vorwort nochmal angehört. Es kommt aus einer Phase, wo ich als Hamburger mit Berlin noch immer ein bisschen in meinen im musikalischen, innerlichen Kämpfen war. Aber spätestens da dann verstanden habe, welche Energie, welche Aggression auch einfach da drin steckt, die man auch erstmal so auf eine Platte bringen muss. Und deshalb, glaube ich, auch ein verdienter Klassik der Woche, weil es gehört zweifelsohne als einer der ganz großen Steine auf den Weg von Hip-Hop in Deutschland, den Geschichtsweg. Deswegen sollte es auch jeder kennen. Und ich denke da draußen, ihr werdet es kennen, wenn ihr es nicht kennt, so wie Sava. Du empfiehlst Blumentopf, gib doch nochmal Carlo Koks Nutten, das ist der komplette Gegenentwurf dazu. Und dann kannst du mal gucken, wie sich das anhört in der Mitte.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe voll wenig Deutschrap gehört. So, es war wirklich fast das einzige Deutschrap-Album, was ich je gehört habe, waren die Alben von Seed und dieses Blumentopf-Album. So.
Das finde ich, das macht die Geschichte, das macht die Geschichte noch geiler irgendwie. Ich finde es schön, dass wir heute so lange sprechen konnten und ich habe jetzt auf jeden Fall noch, ich habe jetzt ein Foto, das bleibt auf ewig im Gedanken, immer wenn wir uns wiedersehen, denke ich dann, Blumentopf, gern geschehen, Manfred Mustermann, der Song, diese Verbindung, die bleibt jetzt.
Ja, mein Geld.
Ihr hört da draußen hoffentlich die Playlist, ihr hört die Classics, die wir euch hier angeboten haben und ihr hört hoffentlich die Mucke von unseren Gästen Absalon und Xaver. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke für eure Zeit. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Mann, war geil.
Und Emma, danke für die Vertretung. Ich würde sagen, Yannick muss um seinen Job kämpfen.
Ja.
Wir gucken mal, ich rede mal mit ihm. Vielleicht, ne? Vielleicht tauschen wir die Formate. Übernimmt er Love and Hate oder so.
Macht er Love and Hate, ja, bestimmt.
Also, danke Emma für deine Zeit. Danke euch, Jungs. Und danke euch da draußen fürs Zuhören bei Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche.
Bis dann. Peace.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch Phase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.